SWR 2 Zeitwort.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren die Lebens- und Arbeitsumstände der Hamburger Hafen- und Werftarbeiter so katastrophal, dass ein Mann wie Robert Koch sagte: Ich vergesse, dass ich mich in Europa befinde. Den Hamburger Pfeffersäcken war es egal. Sie bauten sich lieber ein neues, repräsentatives Rathaus, ein paar pompöse Justizgebäude und etwas später eine neobarocke Musikhalle. Es bedurfte mehrerer Anstöße, den Senat zum Handeln zugunsten der Arbeiter zu bringen. Einer davon war die große Choleraepidemie von 1892 mit über 8000 Toten. Danach wurde das berüchtigte Gängeviertel saniert und eine öffentliche Trinkwasserversorgung errichtet. Ein weiterer Anlass war der 11-wöchige Hafenarbeiterstreik 1896-97. Er endete zwar mit einer Niederlage der Streikenden, allerdings richtete der Senat eine Kommission ein, Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu erstellen. Einer der dort erarbeiteten Punkte betraf die kritischen Verkehrsverhältnisse über die Elbe. Seit der Erweiterung des Hafens und der Verlagerung von immer größeren Hafenteilen an das Südufer der Elbe hatten es die Menschen zunehmend schwerer, von den nördlich der Elbe gelegenen Wohngebieten zur Arbeit zu gelangen. 20.000 Werft- und 25.000 Hafenarbeiter wurden mit Fähren über den Fluss gebracht. Nicht nur, dass diese Verbindungen bei Schnee und Eis eingeschränkt waren, bei Schichtwechsel wurden die Fähren dieser Menschenmenge einfach nicht mehr Herr. Die Wartezeit für die Überfahrt konnte bis zu 2 Stunden betragen. Eine technische Lösung musste her, und zwar eine, die die Schifffahrt nicht behinderte. Eine Hochbrücke hätte daher mindestens 55 Meter hoch sein müssen, mit entsprechenden Konsequenzen für das Stadtbild. Warum dann nicht unter dem Fluss hindurch? Der schon 1843 gebaute Londoner Themse-Tunnel und ähnliche Bauwerke in England und den USA hatten ja gezeigt, dass ein solcher Tunnel unter einem Fluss zu realisieren war. 1901 schließlich entschied sich der Senat tatsächlich für eine Elbunterquerung. Der Tunnel sollte die geplanten St. Pauli-Landesbrücken im Norden mit der Elbinsel Steinwerder im Süden verbinden. Die erste Konzeption sah nur eine einzelne Röhre vor. Nach ausführlichen Beratungen wurde der Tunnel dann aber doch etwas großzügiger mit 2 Röhren von je 4,80 Meter Breite und Höhe ausgelegt. Darin verlief jeweils eine 1,80 Meter breite Mittelfahrbahn, entsprechend der Spurweite der damaligen Pferdefuhrwerke, mit erhöhten Fußwegen auf beiden Seiten. Eine Rampe für die Fahrzeuge gab es nicht, sie wurden mit Aufzügen in die Tunnelröhren gebracht. Nach dem ersten Spatenstich im Juli 1907 waren 4.400 Arbeiter im Einsatz. Insgesamt wurden 10,7 Millionen Goldmark ausgegeben. Schon 4 Jahre später, am 7. September 1911, konnte der Tunnel für den Fußgängerverkehr eröffnet werden. Die Eröffnung für Fahrzeuge folgte 2 Monate später. Von Anfang an war der Tunnel ein großer Erfolg, besonders auch deshalb, weil er anders als die Fähren für Fußgänger kostenlos zu benutzen und mit den Zügen der ebenfalls 1911 gegründeten Hochbahn, auch dies ein Zugeständnis an die Bedürfnisse der Arbeiter, gut zu erreichen war. Die Bomben des Zweiten Weltkriegs überstand der Tunnel unbeschadet. Er diente sogar als Luftschutzraum. Allerdings wurden die beiden Eingangshallen beschädigt. 1959 wurde die Anlage umfassend modernisiert. Unter anderem wurden damals die längsten freitragenden Rolltreppen Deutschlands eingebaut. Seit 1994 läuft ein umfangreiches Sanierungsprogramm, das heute immer noch nicht abgeschlossen ist. Die Kosten sind natürlich auch explodiert. Von damals umgerechnet 17 Millionen Euro auf gut 100 Millionen Euro. Aber mit Kostensteigerungen haben die Hamburger Pfeffersäcke ja ihre Erfahrungen. Das Stichwort Elbphilharmonie soll genügen.